Ich bin hier heute mit zwei Members von der Band Terrorgruppe. Ihr Namen sind MC und Eros, hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid heute hier, weil ihr heute nämlich ein Konzert in Halle habt, in der Palette. Alle fragen sich in der Stadt, warum in der Palette?
Wir hatten das Konzert eigentlich im Gig angesagt. Und die Anfrage, die kam irgendwann mal kurz bevor wir die ganze Tour geplant hatten, im Jahr 2019. Und die Terrorgruppe hat im Gig schon mal gespielt, und zwar ganz früh in unserer Karriere, 1995, soweit ich mich erinnern kann. Und das war damals schon ein extrem grenzwertiges Konzert, weil der Laden ja sehr klein ist. Und ich kann mich eigentlich nur noch erinnern, dass es unfassbar heiß war und alle Leute sich da gestapelt haben und übereinander flogen. Und es war eine ganz wilde Sache. Und dann meine ich, wir müssen da wieder hin. Das ist irgendwie cool. Das ist eine Kneipe und es ist das erste Konzert von unserer damals noch Jenseits von Gut und Böse Tour. Das war die Tour zu unserer letzten Platte. Und das kann das Warm-up-Konzert sein, auf alle Fälle. Weil wir dann doch schon 2 Jahre nicht gespielt hatten oder so. Ist immer ganz gut, wenn man ein kleines Konzert am Anfang macht. Naja, und dann wurde die Tour ein Jahr verschoben und wir mussten warten und warten und warten und warten. Und jetzt hat der Veranstalter gemeint, er bekommt das Konzert im Gig beim Ordnungsamt nicht durch, wegen Platzgründen. Und deswegen sind wir in die Palette umgezogen. Wir waren zweimal davor in Halle, wir waren nochmal 1998 in der Diskothek Schorre oder Easy Schorre damals noch, zusammen mit der amerikanischen Band Green Day, und zwar im Sommer. Und das Tolle, also das Seltsame war, die Band hat den ganzen Laden gar nicht ganz ausverkauft bekommen, was wir alle ganz komisch fanden, aber es war trotzdem ein sehr gutes Konzert, weil beide Bands dann doch enger befreundet waren, als wir dachten. Wir kannten uns schon von 93, 94 her. Und es hat Spaß gemacht. Der Laden war ziemlich voll und war ein wildes Konzert. Also wir haben selten in Halle gespielt, aber ich habe eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, die Schorre wird jetzt auch abgerissen. Soll sie werden, da gibt es gerade so eine Petition gegen.
Schade, das war ein schöner Laden oder ist ein schöner Laden.
Ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt zu so einem Prollschuppen, ja, wo so ein bisschen so die Prollos hingehen, aber es ist ja auch, muss ja auch irgendwie.
Die müssen ja auch irgendwo hin.
Genau, besser da als.
Besser als, dass sie auf der Straße rumlungern.
Voll, voll. Also tun okay. Sie dann auch in der Schlange davor, aber es ist auch trotzdem, also irgendwie so.
Ja, aber die Schlange wird dann wenigstens irgendwie kontrolliert von Security-Menschen, die zwar auch Prollos sind, aber. Die passen dann auf ihresgleichen auf und dann ist es besser, glaube ich.
Voll, man kann sich auf jeden Fall besser abgrenzen, wenn es so einen Brotschuppen gibt. ja, jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen gesagt, früher, 1994, euch gibt es schon so lange, ne?
Mhm. Ich war damals ja noch gar nicht in der Band. Ich bin quasi zur Reunion dazugekommen.
2014.
2014.
Ja. 2014. Ja,
1994 war ich noch gar nicht auf der Welt.
Ach so.
Doch.
Du bist Generation Y, ne?
Genau. Nee, genau, deswegen über die Zeit kann ich nicht so viel erzählen, aber dann natürlich über die aktuelle Zeit.
Na dann einfach, ich würde kurz bei der früheren Zeit bleiben und dann können wir ja gleich nochmal über die aktuelle Zeit, ihr habt ja auch noch ein Album rausgebracht und jetzt die Tour und so. Aber also ich habe mich gefragt, okay, was kann man euch denn fragen, weil ihr habt ja schon relativ viele Interviews gegeben, es gibt irgendwie so einen super langen Film, in den habe ich vorhin auch mal reingesappt. Und genau, bin irgendwie gar nicht so weit gekommen. Jetzt habe ich dann irgendwie die Leute aus der Redaktion gefragt. Und da war unter anderem die Frage, wie schafft man es, also auch von Leuten, die so in Bands spielen, so lange eine Band zu bleiben? Wie packt man das, immer noch Bock zu haben auf Proben, immer noch Bock zu haben auf die Songs, auf zusammen Touren und all sowas?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist auch für jede Band schwierig. Und leichter macht es im Grunde genommen nur der Erfolg. Je erfolgreicher eine Band ist, je mehr Geld sie verdient, je mehr Verantwortung sie hat für die ganze Firma, die sie im Grunde genommen aufbaut, und für ihre Mitarbeiter und alle, die da so dranhängen, desto einfacher ist natürlich die Motivation. Klar, also du kannst eine Rechnung bezahlen und wahrscheinlich mehr. Und hast halt auch noch eine Riesenverantwortung. Und dann geht man natürlich mit dem Thema, wir lassen das jetzt mal sein, irgendwie anders um. Bei Bands wie uns, die so ja, einen relativen Erfolg haben oder eher so im Mittelfeld, ist es halt immer so ein Abwägen oder so, mache ich mich selber kaputt mit der Zeit? Ist es für mich zu viel Stress oder Arbeit oder macht es halt auch irgendwann mal keinen Spaß mehr und ich leide drunter? Oder ist der Spaß, überwiegt der Spaß und der Ärger, der ist ertragbar?
Die Balance ist ja auch wichtig, dass man halt quasi, dass es ausgewogen ist. Ich kenne halt viele Bands, die zu viel auf Tour sind, die zu lange unterwegs sind, wo der Druck so hoch ist, wenn du davon leben musst, weil wenn du halt so viel tourst, kannst du halt wahrscheinlich nicht regulär arbeiten gehen und dein Geld verdienen. Das macht es dann schwerer, weil der Druck von außen so groß ist und dann zerstreiten sich die Bands und dann gibt es halt Ärger und dann löst man sich, glaube ich, auf. Und ich glaube, das Geheimnis ist auch, dass man auch genug Abstand zueinander hat. Und das haben wir eigentlich doch auch immer ganz gut hingekriegt.
Wir haben gelernt. In den frühen Tagen waren wir sehr chaotische Rowdies. Und also wir haben uns selber auch nicht geschont alle. Das hat zwar sehr viel Anekdoten produziert, aber halt auch echt viel Schmerz und Anstrengung und ja, Frust. Wir haben uns nach 10 oder 11 Jahren das erste Mal aufgelöst. Da war ich so der maßgebende Teil, weil ich einfach, ich war kaputt. Ich hatte so ein ganz tolles Erlebnis in einem Club. Wir hatten gerade das letzte Lied vom Hauptset gespielt, sind irgendwie nach hinten gegangen. Das war so ein kleiner Raum mit einer Wendeltreppe nach oben zum Backstage und haben einfach gewartet, bis wir weiterspielen konnten. Und unser Drummer hat damals eine Zigarette angezündet. Und ich habe den Rauch in mein Gesicht bekommen und meine Haut hat gebrannt wie Feuer. Und an meiner Haut habe ich gemerkt, dass ich kaputt bin. Also es wurde dann auch immer schlimmer. Ich habe Pickel gekriegt und alles. Meine Haut hat verrückt gespielt. Ausschläge und alles Mögliche. Und da wusste ich dann, das ist jetzt so langsam zu viel alles für mich. Und da wir irgendwie keinen Weg gefunden hatten, mal so eine Pause zu machen oder uns da Ruhe zu gönnen, habe ich ja gesagt, du, lass uns einfach mal richtig aufhören. Und das hatten wir damals 2004, also Ende 2004 dann auch gemacht und haben uns 10 Jahre aufgelöst. Mein Partner, also der zweite Hauptsongschreiber in der Band, Johnny Bottrop, der hat dann zwar immer wieder versucht, das wieder anzuschieben, aber ich wollte ganz lange nicht. Und 2014 ging es dann wieder weiter.
Gab es irgendeinen Grund, warum es weiterging? Oder habt ihr dann...
Er hat mich einfach irgendwann mal überredet bekommen.
Warst du da auch im Spiel?
Nee, ich bin später dazu gekommen, weil sich die Band dann so ein bisschen neu formiert hat. Und also wir kennen uns schon ganz lange, wir kennen uns auch seit Ende der 90er. Da habe ich aber eher so in den Vorbands der Terrorgruppe gespielt. Und bin dann über unseren Bassisten Zip Schlitzer, der hat mich vorgeschlagen. Und seit 2014 hat die Terrorgruppe ja quasi auch eine Orgel und ein Saxophon, das spiele ich. Das gab es vorher gar nicht. Weil ich glaube, die Band wollte sich auch ein bisschen neu erfinden mit der Reunion.
Ja, vor allem live. Comeback. Wir wollten Sachen auch machen, die wir schon im Studio immer gemacht hatten. Mit anderen Instrumenten und das live einfach ein bisschen anders gestalten.
Seid ihr dann auch weg ein bisschen? Also ihr seid ja so bekannt geworden in dieser ganz klassischen Fun-Punk irgendwie Riege. Und führt ihr das weiter oder seid ihr da so ein bisschen weniger doll geworden?
Also wir waren eigentlich immer komplett Anti-Fun-Punk. Also unsere erste Single wurde sogar als Street-Punk beworben oder zumindest immer beschrieben. Den klassischen Funk-Punk aus den 80er Jahren, wo es eigentlich nur um Spaß ging, das wollten wir eigentlich gar nicht. Bei uns war immer böser Spaß wichtig. Also politisch waren wir zwar durch die Hintertür, also nie vordergründig. Das war nie so unsere Art, aber es musste immer schon böse sein, es musste nihilistisch sein, es musste anarchistisch sein. Das war unser Hauptaugenmerk. Eigentlich mehr so, ja, die stilistische Richtung der Punkbands der 70er Jahre, der frühen.
Genau, und es hatte natürlich auch immer dann doch einen gehörigen Pop-Einschlag, also auch später, oder dass man halt eben auch experimentiert mit in Songs, auch mit Sounds und so weiter. Und ich glaube, seit dem Comeback, also dadurch, dass ich dazugekommen bin, sind halt auch mehr Instrumente dazugekommen. Also auf der letzten Platte gibt es jetzt auch einen Klaviersong und so. Aber ich glaube, die anarchistische Message ist weiterhin in den Songs,
wie es klingt. Das ist, glaube ich, der große rote Faden.
Ja, hier wurde sich auch vorhin gestritten, ob ihr jetzt Popper oder Punker seid.
Und das ist aber gut. Wir haben ja dann auch irgendwann mal unsere Musik Agropop genannt. also aggressive Popmusik. Einfach, weil das der ganze Punk-Stempel, der ist einfach, der ist geschrieben. Da kannst du eigentlich ein wenig neu erfinden. Mhm. Dann machst du deine eigene Sparte, deine eigene Schublade und dann geht's schon wieder ganz gut.
Ja, vor allem, wenn man sich ja anguckt, wozu Punk mittlerweile geworden ist oder unter welchem Begriff bestimmte Bands als Punk bezeichnet werden. Ne? Also von der wütenden Jugendkultur ist ja nicht mehr so viel übrig geblieben eigentlich. Sondern viel ist jetzt heute auch Wo-Wo und Wohlfühl-Sauf-Songs und so. Mhm. Und genau, das war eigentlich nie so unser Metier.
Saufen wurde immer kritisch behandelt.
Ja.
Also das muss man aber auch so machen. Hast du mal einen Kater gehabt?
Mehrere.
True Story.
Also wer dann Saufen noch glorifiziert, der hat dann irgendwas nicht gelernt. Dachte ich immer.
Aber ich dachte auch, als wir gerade von Tour leben und dass es so anstrengend ist, also es gehört ja zur Tour dazu einfach, irgendwie rauchen, Alkohol trinken. Also ich kenne kaum Bands, die das schaffen, das nicht zu machen. Laute Musik, viele Leute, lange Nächte. Und so.
Das ist das Adrenalin, du kommst von der Bühne und manche können damit gar nicht umgehen. Bei mir geht es mittlerweile, ich kann von der Bühne gehen, ich lege mich im Bus und schlafe, das geht. Ging früher auch nicht. Da musste meine Stimme leiden, da mussten dann auch die Konzerte am nächsten Tag leiden, weil ich eine scheiß Stimme hatte und so. Und ja, so habe ich das gelernt. Wir haben jetzt tatsächlich alkoholfreies Bier auf dem Rider stehen.
Geil.
Nee, aber also es ist keine abstinente Band jetzt natürlich. Natürlich wird auch mal Bier getrunken so. Aber es geht jetzt eigentlich mehr um die Glorifizierung davon oder was das halt so mit sich bringt, weil ich auch das Gefühl habe, dass das immer so eine gewisse unpolitische Note auch mit reinbringt. So. Weißt du, so, ey, lass mal einen trinken und der Rest ist scheißegal. Und da mischen sich aber durchaus auch Leute drunter, die ja vielleicht auch nicht so die Meinung vertreten.
Ich muss einfach ehrlich zugeben, ich habe euch nie viel gehört. Also ich kenne eure Songs, mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland oder hier mein Opa, das Lied und so eine Sachen. Aber ich kenne total viele Leute, für die ihr super wichtig wart in der Jugend und so. Hat sich das verändert? Ist das immer noch so, dass so die Menschen, so diese quasi, also weiß nicht, vorhin meinte jemand so die echten Punks mit Iro und sowas irgendwie euch gehört haben und durch euch zum Punk gekommen sind. Kriegt ihr da immer noch Feedback irgendwie sowas dazu, ob das immer noch so ist oder hat sich das irgendwie verändert?
Wir kommen aus einer Zeit, da war Punk schon eigentlich ziemlich durch. Wir waren im Grunde genommen so eine der ersten Bands von so einer Gegenbewegung, die wieder im Grunde genommen Punk so zurückführen wollte auf die ursprünglichen Inkredenzien der 70er Jahre und das aber vermischt haben quasi mit dieser ganzen Entwicklung und alles, was uns da so gefallen hat. Wir haben ja auch manchmal so hardcoreige oder so althardcoreige Anteile in der Musik und all sowas. Und dann hat man halt irgendwann mal damit angefangen, 93. Und dann kam auf einmal, und wir waren einfach am rechten Zeitpunkt, am richtigen Ort, wohl kam diese Punk, dieses Punk-Revival, dieses große. Und da sind wir natürlich mit groß geworden und haben sehr viele Leute angezogen. Und wir haben uns ja auch nie gegen andere Medien zum Beispiel verwehrt, wie zum Beispiel die Bravo oder so. Es gab zwei oder drei Features. Das hat uns ein sehr junges Publikum, zum Glück mit einem hohen weiblichen Anteil, was ich immer wollte, eingebracht. Diese Leute sind aber lustigerweise zum Großteil nie in die Punk-Szene gegangen, sondern die waren immer nur so Fans von diesen Bands eben, von uns oder eben Vizo oder ja, Green Day, Offspring, wie die alle heißen. Und die sind lustigerweise auch immer bei den Bands dann eher so kleben geblieben. Wir waren zwar schon so ein Türöffner für die Bands oder für die Leute, dass die sich dann auch für andere, wahrscheinlich krediblere oder härtere Punk-Sachen auch interessiert haben dann später. Aber durch uns sind sie halt erstmal auf den Geschmack gekommen. Und ich merke schon heute auch, dass ganz, ganz viele Leute immer wieder sagen, okay, ihr habt mein Leben verändert. Ich war damals ein blöder Teenager, der dumme Sachen gemacht hat. Und auf einmal kamt ihr und ich... ist alles anders geworden. Und das finde ich gut. Das wollten wir auch immer. Wir haben immer von Anfang an gesagt, wir wollen die Kinder gegen Staat, Kirche und Gesellschaft aufhetzen. Das war unser Credo.
Sehr ehrenswert.
Ja. Aber ob das heute noch so ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil ich habe das Gefühl, diese jungen Leute erreichen wir eigentlich nicht mehr so richtig.
Nur noch, marginal.
Ihr habt ja auch so Hip-Hop-Features, also wenn man jetzt, man sagt ja so ein bisschen Hip-Hop der neue Punk oder so, wie kommt es dazu, dass ihr so Features macht oder so Cross-Genre-mäßig unterwegs seid eigentlich?
Ach, es gibt zum einen persönliche Verbindung quasi zu KIZ, also auf das Feature, was du ansprichst mit Schmetterling. Aber ich glaube, dass wir alle in der Band auch Augen und Ohren offen halten. Wir hören jetzt halt nicht nur Punk der 70er oder 80er, sondern interessieren uns natürlich auch für andere Musik.
Es sind aber alles auch Bands, die eben auch unsere Fans in den 90er Jahren waren. Also von Golja, von der Antilopengang bis zu Nico von KIZ. Die haben das gehört in ihren jungen Jahren.
Sehr schön.
Und so habe ich die auch kennengelernt, gerade KIZ und so. Und so kamen auch dann die Features zusammen.
Vielleicht Berlin. Seid ihr noch in Berlin? Ist das noch eure Stadt?
Ich kenne ganz viele. Also gerade Leute, Freunde von mir in meinem Alter, denen geht die Stadt so langsam tierisch auf die Nerven, weil sie so voll wird. Und für viele, ja, in meinem Alter werden die Leute blöderweise auch zu jung. So geht es mir zum Glück nicht. Ich bin immer noch sehr gerne da. Und wenn ich überlege, irgendwo anders wohnen zu wollen, dann kriege ich Probleme.
Ich finde vor allem,
ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich finde vor allem, dass durch Corona so eine Großstadt noch viel unlebenswerter geworden ist. Weißt du, die ganzen Vorzüge, die man so hat, das kulturelle Leben, die Leute zu treffen, weiß nicht, in die Parks zu gehen oder keine Ahnung. Berlin hat ja schon echt viel zu bieten, aber durch Corona und man durfte nicht raus, war sie halt einfach nur dreckig und grau und leer. Man konnte niemanden nirgendwo hin. Und ich glaube, das hat auch so einen kleinen Knick gebracht, dass viele, die vielleicht jetzt auch in den letzten 2 Jahren über Berlin geredet haben, gesagt haben, ah nee, das ist nicht mehr meine Stadt. Aber vielleicht, wenn das wiederkommt, weiß man die Stadt vielleicht wieder besser zu schätzen. Und wenn man vielleicht die Autos ein bisschen raus, ne, wenn man es schafft, irgendwie da ein paar Sachen zu verändern, dann wird es vielleicht auch wieder lebenswerter.
Der Senat arbeitet hart dran, die Autos rauszukriegen, ist ein großer Kampf. Aber es ist halt, klar, die Stadt ist voll, sie ist auf einmal sexy, was Woverei damals immer wollte. Für viele Leute mit Geld. Und die Leute ohne Geld, die werden eher verdrängt. Das ist, ja, das kommt bei so einer Gentrifizierung einfach mit sich. Und das macht bestimmte Teile echt, also bestimmte Aspekte an so einer Stadt halt dann schon nicht mehr so attraktiv.
Ja, so Potze, Köpiplatz sind ja so zum Beispiel Orte, die jetzt so weichen mussten. Die Potze hat so einen ganz unsäglichen Ausweichplatz bekommen. Wie hängt ihr mit den Projekten zusammen? Oder ist es überhaupt so eine Subkultur, die ihr noch so besucht in Berlin oder ist es eher passé?
Also ich bin jetzt 56 und gehe natürlich nicht mehr in Jugendzentren. Dann wäre ich, glaube ich, ein ziemlicher Freak. Und das bin ich nicht. Aber wir haben unsere ersten Konzerte in der Potze gemacht und ich habe auch mit anderen Bands in der Potze gespielt. Und die Potze war immer toll. Man musste eigentlich nur immer die Leute in der Konzertgruppe treten, damit sie einem helfen, die Sachen nach oben zu tragen, weil der Aufzug immer kaputt war. Das war so, ja, das wusste man vorher. Aber die Konzerte waren wild. Das war der wildeste Ort, den ich kannte in Berlin. Es ging immer drunter und drüber und immer ging was kaputt. Aber es war immer so lustig. Das Bier war immer warm. Und die Köpi dasselbe. Also ich bin da wirklich jahrelang auf Konzerte gegangen. Unser damaliger Mischer, der Turmhohe Thorsten, der hatte irgendwann mal für 50 Mark im Monat der Köpi 2 PA-Boxen geliehen. Die stehen da, glaube ich, immer noch. Der Sound war fürchterlich bei jeder Band. Die Dinger waren immer kaputter und kaputter. Aber wir sind da immer alle hingegangen, weil es einfach toll war. Und viele Leute, die ich kenne, die hatten da eine Wohnung, wenn sie frisch nach Berlin gekommen sind, um sich da erstmal zu orientieren. Dann haben wir in der Köpi lange gewohnt. Ja, und jetzt ist der Bauwagenplatz geräumt worden. Das ist die Entwicklung. Man kann oder muss was dagegen machen, aber man hat eigentlich ganz wenig Chancen. Also die Stadt ist durchkommerzialisiert. Da wird sich auch so lange nichts ändern, bis mal wieder irgendeine Wirtschaftskrise genau das Gegenteil auslöst und die Leute gehen wieder weg und finden Berlin nicht mehr so toll für ihre Investitionen und so. Und dann wird die Stadt wieder arm und dreckig und doof, aber bietet halt dann auf der anderen Seite wieder mehr Platz für Subkultur, klar.
Wie ist es, in einer Männerband zu spielen?
Ach, ich habe ja nie in anderen Bands gespielt. Muss aber sagen, dass die ganze Diskussion auch mit die weibliche Beteiligung bei Festival-Lineups und so weiter, also mich schon auch zum Nachdenken gebracht hat. Und ich begrüße auf jeden Fall jede Form von, also dass sich das verändert oder dass ich auch denke, irgendwie, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne, damit die Mädchen im Publikum sehen, dass da oben Frauen auf der Bühne stehen und Bock haben, das auch zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, die ganze Punkkultur oder so, wie ich sozialisiert wurde, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da war es halt wichtig, selber Sachen zu machen. Ich weiß nicht, wie die Jugend heutzutage eigentlich so drauf ist oder wo das stattfindet, was ich damals so Ende der 80er, Anfang der 90er erlebt habe, dass man sich selber organisiert. Was ich aber merke, ist, dass es wichtig ist, allen Vorbilder zu geben und allen die gleichen Chancen auch zu geben. Und das ist halt nicht so. Und deswegen finde ich es wichtig, dass da mehr Frauen auf die Bühne gestellt werden. Und dass ich jetzt, dass in der Terrorgruppe noch keine Frau spielt.
Das liegt an dir.
Das liegt an mir.
Doch, wirklich.
Wirklich.
Ich hatte immer den Traum, weil die Terrorgruppe hat sich ja irgendwann mal gefunden gehabt. Und das war halt eine Männerband. Und damals, so in den 90er Jahren, haben wir eigentlich nicht so drüber nachgedacht. Also, wir haben halt das an Musikermaterial genommen, was wir gekriegt hatten und was auch irgendwie zusammengepasst hat. Und das kann so ein kleiner Ausschlag gegeben sein, dass man immer erstmal Männerbands gemacht hat, weil die waren halt immer irgendwie verfügbar. Die hat man dann auch gefragt. Die saßen auch am Tresen und so. Und ich wollte dann immer mal eine Organistin haben und wir haben ewig gesucht und nie eine gefunden. Und dann hat Zip Uli vorgeschlagen. Und er konnte dann auch noch mehrere Instrumente spielen, also Multi-Instrumentalist. Und dann war der Frauengedanke irgendwie wieder weg.
Es ist doch deine Schuld.
Ja.
Ich produziere ja auch andere Bands und Musik und habe eine große Erfahrung, mit Frauenbands zu arbeiten. Auch fast mit kompletten Frauenbands, wie die Stadtmatratzen, deren Debütalbum ich produziert habe. Und die ersten drei Platten der Toten Kreckhuren im Kofferraum, die ich auch 5 Jahre lang noch gemanagt habe. Ich finde das super, wenn die sich finden und wenn die dann so eine Power haben, um so die ersten Schritte zu machen und sich auf die Bühne stellen und dann das irgendwie so hinkriegen, dass wenn man sie sieht oder wenn man sie findet, die was auslösen, dass man mit ihnen arbeiten möchte und dass man da was sieht drin und so. Das hat mich schon immer total fasziniert, weil ich auch glaube, dass gerade Frauenbands dürfen sich viel, viel mehr erlauben als Männerbands, weil wir haben unsere Geschichte schon geschrieben. Die Musikmännergeschichte ist durch. Da gibt es alle Teile. Jeder weiß, wie eine Männerband im Punk klingt. So viele unterschiedliche Sachen kann man da gar nicht machen. Frauen können im Grunde genommen alles wieder von vorne aufrollen. Und weil auch Inhalte wahrscheinlich komplett anders ablaufen und eine andere Form annehmen. Ich komme ja aus den 70er Jahren und da war also von Punk und hatte so eine Kiddie-Punk-Gruppe oder war da Mitglied, so ab 79 in Augsburg in Bayern. Und wir waren so circa 40 Leute und das war lustigerweise eine ganz andere Zeit. Da waren locker die Hälfte Frauen dabei. Und da gab es dann auch, da haben sich dann auch Bands gegründet oder die haben Musik gemacht oder Klamotten gemacht oder Fanzines gemacht und so. Und das hat sich gut verteilt und alle haben was zusammen gemacht. Und das ganz Lustige in der Zeit war, es wurde gar nicht drüber geredet, es war ein Selbstverständnis. Also es war nie Thema. Und das hat sich aber dann geändert, als Punk sich so in verschiedene Richtungen degeneriert hat und die meisten Frauen sind halt so die Post-Punk-Richtung gegangen und dann eigentlich fast alle bei Depeche Mode gelandet. Während halt so in den Hardcore-Punk oder den Oi-Punk oder so sehr wenig Frauen attraktiv fanden. obwohl spannenderweise der Hardcore-Punk ja erst die Punk-Szene politisiert hat und dann auch irgendwann mal Feminismus ein Thema war. Aber es hat anscheinend nicht gereicht, um da Frauen wieder anzuziehen. Und die Sängerin von Bikini Kill, die hat mal was ganz Tolles gesagt in einer Doku, was ich gesehen habe. Und das konnte ich auch so ein bisschen nachfühlen. Das war, sie hat einfach keinen Bock gehabt, sich von irgendwie verpickelten Mittelklasse-Jungs anschreien zu lassen, die alle nur ein Problem haben, nämlich, dass sie mit ihren Freunden nicht klarkommen. Und das konnte ich verstehen. Und darum hat sich damals auch diese Riot Girls-Szene entwickelt. Und ich denke, das könnte heute auch so passieren. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch wieder mehr Frauenbands gründen und Frauen da mitmachen.
Wie war das damals mit Westdeutschland, Ostdeutschland? Habt ihr Kontakt zur ostdeutschen Punkszene gehabt? Wir sind ja in Halle. Gab es da irgendwie Kontakte oder war das eher schon so ein bisschen getrennt noch alles bei euch?
Nee, überhaupt nicht. Weil unser erster Drummer, Hermann von Hinten, kam aus Jena-Lobbeda und ist nach Berlin gegangen. Und unser erster Soundmann, also Mixer, der Turmhohe Thorsten, kam auch aus der ehemaligen DDR und war da, er hieß Blackie und war Schallplattenunterhalter, Kategorie C. Das heißt, er durfte eigentlich keine englischsprachigen Songs spielen. Und die waren in der ganzen Ostszene so verwurzelt, und haben aber auch zu diese ganze Mentalität und alles mitgebracht, dass die Terrorgruppe von Anfang an immer gut im Osten gefahren ist. Sobald ich zu schnöselig war auf der Bühne mit meinen Ansagen oder irgendwie in irgendeine Richtung übertrieben haben, wo Hermann von Hinten zum Beispiel dachte, na, das kommt dir nicht so gut an, da fing der dann immer Pudi-Songs an zu singen von hinten, während der Ansage, und es hat funktioniert. Also der wusste genau, wann er dann einschreiten muss, wenn bei mir so der Wessi durchstach. Und das war gut. Und deswegen hatten wir sehr oft im Osten gespielt und ich hatte es dann auch echt lieben gelernt, weil das war dann doch noch alles roher und neuer und ja, eher so wie in den frühen 80er Jahren in Westdeutschland eigentlich.